Lieber, sehr, sehr lieber und verehrter Kamerad Schrader, Georg Schrader, ich habe jetzt Ihren Brief erhalten. Ich schreibe nicht. Ich könnte den Brief kaum lesen, weil ich praktisch blind bin. Also nicht ganz blind, wenn Sie wollen, aber praktisch blind. Ich sehe alles durch einen dicken Nebel. Leider. Und ich bin auch halb paralysiert. Ich kann mich nicht bewegen, nur mit der Hilfe eines Stuhls oder sowas. Ich schiebe den Stuhl hervor und ich bewege mich. Aber ich kann natürlich mich allein waschen, ich kann allein essen, ich kann allein gehen, da wo der König zu Fuß geht, sagt man auf Französisch und auf Englisch. Und ich kann also nicht helfen, ungefähr 90%. Aber meine armen Augen werden din schlechter und schlechter. Sie wurden beide operiert. Das rechte Auge wurde erst operiert für Glaukoma. Vor Jahren. Vor sieben oder acht Jahren ungefähr. In Oktober. Und dann wurde dasselbe Auge operiert in voriges Jahr für Katarakt. Die Operation ging gut, sagte der Arzt. Aber ich konnte nicht mehr sehen. Nach einigen Tagen konnte ich nicht mehr sehen. Trotz die Brille. Die Brille hilft mir etwas im Anfang, aber ich sah immer wie durch Nebel. Dann fing an das nächste Auge, das linke. Glaukoma. Eine Nacht sah ich plötzlich überhaupt nichts mehr. Ich ging zum Arzt. Der Arzt wollte sofort operieren, aber ich konnte nicht mehr. Die erste Operation hatte mir schon 3000 Rupien, fast 750 Mark. Das ist eine große Summe in Indien gekostet. Und ich habe gewartet. Ich habe also Pilocar in meinen Augen, Tropfen gegeben. Und dann, dieses Jahr, am 7. März, wurde das linke Auge operiert für beide Krankheiten. Für Glaukoma und für Katarakt. Weil es wurde nach Katarakt hier auch erscheinen. Und seitdem, das Auge sieht weniger und weniger. Ich sehe etwas noch, aber wie lange, ich weiß nicht. Wenn ich soll total blind sein, dann möchte ich sterben. Nun, ich sehe nämlich nur nach dem Tod. Blind und paralysiert, das geht nicht weiter. Aber trotz allem, dieser Brief von Ihnen hat mir sehr, sehr gefreut. Hat mir sehr, sehr gefreut zu wissen, dass es Leute gibt, die alles, was ich verehre, auch verehren. Ich bin keine Politikerin. Man lügt nichts, man irrt sich, wenn man denkt, dass ich mit Politik interessiert bin. Ich bin interessiert mit Philosophie, nicht mit Politik. Und ich bin interessiert in der großen Weltanschauung, der großen Zeit, in meine eigene Weltanschauung, weil sie gerade keine Politik ist. Sie ist Naturweisheit. Ich habe diese Weltanschauung in einem von meinen Büchern, ich erinnere mich nicht, in welchen, bezeichnet als die Weisheit des sternhellen Weltalls. Das ist für mich die Lehre von Adolf Hitler. Das ist nichts, nicht Politik. Der Führer hat gesagt, hat geschrieben, selbst in meinem Kampf, ich glaube, Seite 224 in der Herausgebung von 35, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Ich habe das Buch mit mir nicht. Alle meine Bücher sind in Indien geblieben, bei einer sehr lieben Freundin, die sie bewahrt. Aber er schreibt in dieser Stelle, und ich habe mich entschieden, Politiker zu werden. Er konnte kein Politiker werden. Er konnte nicht Politiker werden, weil er war zu gut. Er hatte die Teufelei der Politik in sich nicht. Er ließ die Engländer laufen in Dunkirche. Er konnte sie alle abtöten. Das hätte ich getan. Wie ein Teufel. Das hätte andere Leute getan auch. Leute, die Politiker sind. Ich bin keine Politikerin, aber ich bin etwas teuflisch trotzdem. Er hat sie laufen lassen. Er wollte Frieden mit England. Er wollte England also gewinnen zu der Sache des Allahiertums. Er wusste nichts. Er konnte nicht verstehen, weil er kein Politiker in dem Sinn des Wortes war. Er war ein Prophet. Ein Halbgott wohl, aber kein Politiker. Er war der Vorläufer von Kalki. Deshalb hat er nicht verstanden, dass England verloren war. Sollte man England zu seinem Schicksal lassen, noch mehr und mehr bombardieren und den Krieg gewinnen schnell. Das hat er nicht verstanden. Ob er später von einem Platz, wo er sich verborgen hat, oder von wo seine Getreue verborgen sich bis heute, ob er von da den nächsten Krieg führt, als Kalki dieses Mal. Es könnte sein. Aber für mich, die Ursache des Verlierens des Krieges ist nur das, so einfach. Nur weil der Führer, nicht der Kalki selbst, nicht derjenige, der ein Ende zu der dunklen Zeit, zu der Kali-Yuga, wie sagen die Inder, machen will, sondern nur sein Vorläufer war. Er hat das doch selbst gesagt in dem Buch von Hans Grimm. Warum, woher, aber wohin? Es steht, ich glaube, auf der Seite 14. Es kann, dass ich mir irre, weil ich habe das Buch auch hier nicht. Hans Grimm spricht von einem Gespräch mit dem Führer. Und er sagt, der Führer hätte ihm gesagt, in 28, schon vor der Machtübernahme, 5 Jahre, ich weiß, dass ich derjenige nicht bin, der kommen soll. Aber weil niemand die dringliche Arbeit tut, ich tue sie. Ich versuche, das Dringendste zu tun, das Nützlichste. Also, das wollte ich sagen. Und jetzt spreche ich von Ihrem Brief von einem Mann, den Sie erwähnt habe, Kollege oder sowas, der gesagt hätte, ich hätte Kalki und das Christentum also identifiziert. Das ist ein Irrtum. Sie haben die Seite gesucht und nicht gefunden, den Zitat nicht gefunden, weil so ein Zitat könnte ich nicht machen, könnte ich nicht schreiben. Ich bin natürlich überzeugt, dass es in dem Christentum Elemente gibt von der Urtradition, der Welttradition. Aber diese Elemente sind gestohlen von den ewigen Juden. Genau wie sie anderes gestohlen haben. Genau wie sie, diese Juden, ihr eigenes Tempel könnten nicht bauen. Sie haben gebracht ein Mann von Tyr, hier am von Tyr, zu rufen nach Jerusalem, um ihre Tempel zu bauen. Sie könnten das nicht tun. Entweder waren sie zu dumm oder waren sie nicht begabt, also künstlerisch genug. Und sie haben außerhalb ihrer jüdischen Religion keine Religion also begründen können. Nur Elemente der Urtradition in alle Religionen, in die ihre auch, ab und zu, gestohlene Elemente einmischen. Ich bin selbst keine Christin, bin wohl getauft in der orthodoxen Kirche, von der griechischen orthodoxen Kirche, weil ich bin teils Griechin, aber das war in meiner Urkindheit und ich habe auch in der Kindheit die Werte des Christentums abgelehnt. Ich liebte die Kirche wohl. Es gab da byzantinische Psalmodie, es gab viele schöne Sachen, schöne Ikonen, aber die Werte konnte ich nicht haben. Vor allem das Vergeben. Das Vergeben, ich sollte alles vergeben. Ich vergebe wohl etwas, was man nicht getan hat. Wenn der Mann wert ist, auf einer anderen Seite. Aber ich kann und ich werde nie die Ausbeutung der Tiere vergeben. Das, was die Menschheit, und vor allem die unarische Menschheit, an die arme Tiere getan hat, seit Jahrtausenden, das werde ich nie vergessen. Ich liebe die Tiere, ich liebe die Bäume, ich liebe die Natur, die schönen Menschen. Wenn ich keine Arierin wäre, ich bin Arierin, wohl Blutgruppe A+. Oh, mein Mann war Arier, obgleich in der. Er war ein Brahman und ein Weißer. Er hatte auch Blutgruppe A+. Was wollte ich sagen? Yes. Wenn ich keine Arierin wäre, würde ich trotzdem die arische Rasse lieben und für sie kämpfen, weil sie schön ist. Vor allem die Schönheit, die äußerliche Schönheit zieht mich. Und ich kann die Schönheit des richtigen Ariers mit den anderen Rasse, mit den Aspekten des anderen Rasse nicht vergleichen. Das ist wahr. Ich glaube, ich habe das in dem Buch auch geschrieben. Es sind drei Sachen, die ich vor allem liebe in unserer Rasse. Die äußerliche Schönheit, die Tatsache, dass man sich verlassen kann auf einen reinen Arier. Wenn er sagt ja, er tut ja. Wenn er sagt, ich komme, er kommt und so weiter. Und das Dritte, das ist die Rasse, wo die einfachen Leute die Tiere am meisten lieben. Ich will nicht sagen, dass es kein Arier ist, der grausam ist. Es wird, also Schurfen gibt es, die geben in alle Rassen, leider. Aber im Allgemeinen, prozentlich ist viel weniger Tierquälerei bei uns als zum Beispiel bei den Unterrassen. Und wenn man an die Schrecklichkeiten der Vivisektion und der Pelzindustrie und so weiter denkt, man soll denken, dass hinter diesen Sachen es gibt der ewige Jude. Der ewige Jude ist der Mann, der das Geld nimmt für die Quälerei der kleinen Seelöwen in Kanada. Er bezahlt $2,50 per Tier getötet und sehr oft halb getötet und lebendig abgehäutet. Der ewige Jude ist auch hinter der Vivisektion. Der Bernard Baruch. Nein, wie heißt der? der man in Südafrika da, der die Organe transplantiert. Wer ist denn Jude? Nicht Bernard Baruch. Bernard Baruch ist der große Amerikaner, der sogenannte Amerikaner, der hinter Roosevelt war. Der Barnard war das, der in Südafrika wohnt. Der andere, der schreckliche Vivisektor des 19. Jahrhunderts, der Claude Bernard aus Frankreich, das war ein Volljude auch. Also, diese Rasse ist mir unsympathisch, vor allem für alles das und für das Alte Testament. Ich habe die Bibel gelesen, ich kenne sie fast auswendig, ich musste sie lesen als Kind bei meiner frommen Tante, die mir ein Kapitel des Neuen, ein Kapitel des Alten Testaments zu lesen zwang, jeden Sonntag. Und ich habe diese Rasse, die Juden, abgelehnt. Nicht durch meinen Kampf. Mein Kampf war noch nicht da. Ich war Kind. Das war vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkriegs. Und ich bin geboren in 1905. Also, das erste Buch, was mich gegen die Juden gemacht hat, ist die Heilige Bibel. Noch was wollte ich sagen über die kleine Schrift Paul de Tars ou Christianisme juivri. Ich habe mich daran nicht geirrt, aber ich habe meine Unwissenheit also gezeigt. In Wirklichkeit, Paul de Tars soll kein Mann aus Tarsus sein. Es gibt über das Urchristentum und über die wirkliche Bedeutung von Paulus Bücher von einem hervorragenden Mann aus Frankreich. Ich gebe Ihnen die Titel. Es lohnt sich, diese Bücher zu kaufen. Ich habe sie, aber sie sind in Delhi, sie sind nicht hier. Sonst hätte sie sie geschickt. Der Mann heißt Robert Ambelin. A-M-B-E-L-E-I-N. L-A-I-N. Ambelin. Das erste Buch heißt Jésus ou le secret mortel, le mortel secret des Templiers. Das zweite Buch heißt La vie secrète de Paul, de Saint Paul. Das dritte Buch heißt Les lourds secrets du Golgotha. Es lohnt sich, die drei zu versorgen. Sie können sie kriegen bei dem Verleger. Der Verleger heißt Robert Laffont, L-A-F-F-O-N-T, 6, 6, Place Saint-Sulpice, Paris, 6e Arrondissement. Also wenn Sie das schreiben, Sie schreiben 75 006. Es ist 6e Arrondissement. In Paris. 6e Arrondissement. Nehmen Sie diese Bücher, ich sage Ihnen. Es gibt tolle Sachen drin. Es gibt zum Beispiel für die richtige Tätigkeit und die richtige Auskunft von Paulus Sachen, die ich nicht wusste, wenn ich diese kleinen Büchlein geschrieben habe. Paul de Tars ou Christianisme juivri. Es besteht etwas drin, es ist nicht alles unwahr, aber ich war nicht informiert genug, wenn ich das geschrieben hatte. Ich wurde informiert, wann ich, kann ich sagen, in den Jahren 70, in den 70er Jahren, habe ich diese drei Bücher besorgt. Sie sind in New Delhi bei meiner Freundin. Ich kann Ihnen auch den Namen meiner Freundin geben und sie kann Ihnen schicken. Also ein Päckchen von Souvenir der Reflexion, wenn Sie wollen. Das Päckchen enthielt 13 Bücher, ist das Maximum, das man kann schicken kann, mit 5 Kilo von New Delhi. Es kostet ungefähr 400 Rupees, das heißt 100 Mark für das ganze Päckchen. Sie geben das meiner Freundin, ich gebe Ihnen die Anschrift. Sie können sie ihr das schicken, wenn Sie die Bücher wollen. Und sie kann Ihnen ein paar Bücher schicken, auch Long Whiskers oder Long Whiskers or the Tulip Goddess and the Tulip Goddess, ein Bücher über Katzen. Ich weiß nicht, ob sie Tiere lieben und vor allem Katzenartige. Katzenartige Tiere sind meine Lieblinge. Waren auch immer meine Lieblinge. Weil sie so schön sind. Nicht nur die Katzen, die Hauskatzen, sondern alle Katzenartige. Eingeschlossen die Löwen und die Tiger. Ich habe zweimal Tiger gestreichelt in Kalkutta. Also, Sie können ihr sagen, Sie wollen, wenn Sie das wollen, das Katzenbuch Long Whiskers and the Tulip Goddess, das Untertitel ist The True Story of a Most Objectionable Nazi and Half a Dozen Cats. Das Wort Most Objectionable Nazi ist nicht mein. Es ist die Bezeichnung von mir, von Colonel Vickers, der Direktor des Wehrgefängnisses, wo ich saß, 1949. 1949 wurde ich verhaftet für Nazi-Propaganda und in Deutschland. Und ich sollte sitzen in Wehr 3 Jahre. Aber durch die ein Zwischenkunft der indischen Regierung, die einen Beobachter in meinen Prozess geschickt hatte, mein Prozess fand statt am Termin am 5. April 1949. Ich habe nur einige Monate, fast 10 Jahre gesessen, nicht mehr, leider. Und da habe ich einen Teil von Gold in the Furnace geschrieben. Also meine anderen Bücher sind Gold in the Furnace, das Gold im Schmelztiegel. Das Gold im Schmelztiegel ist die treue Minderheit in Deutschland, die im Schmelztiegel geworfen ist um die Probe. Ein anderes ist Defiance. Defiance ist die Geschichte meines Prozesses und des Lebens in Werl. Und dann das dritte ist Pilgrimage. Pilgrimage ist eine Reise überall, wo es also etwas zu sehen ist in Deutschland, zu sehen in einem bestimmten Sinn natürlich. Die Pilgerfahrtsorte heißen Braunau, Linz, Landsberg, Anlex, München, Nürnberg und auch die Externsteine und auch das Hermann-Denkmal und das Denkmal von Bismarck, das nicht weit von das Hermann-Denkmal steht. Eine Nähe, die mich so berührt hat, so berührt, und die Tatsache, dass auf dem Schwert von Hermann es gibt Bismarcks Worte. Deutsche Einigkeit, meine Stärke Deutschlands macht. Die Worte von heute, also heute, Bismarck ist heute, ist gestern, ist genau dasselbe. Diese Tatsache hat mir die Tränen in die Augen gegeben, als ich zuerst einmal den Denkmal von dem großen Kirchker des Jahr 9 und das Denkmal von dem Eisernen Kanzler besucht habe, zusammen. Ich habe sie mehrere Mal besucht seitdem. Und ich möchte sie wieder besuchen, natürlich. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die zwei Leute, die das Matin des Magiciens geschrieben haben, also Pauls und Bergier. Pauls ist ein Franzose, Bergier ist ein Jude. Deshalb hat Le Matin des Magiciens so einen Inhalt. Also Le Matin des Magiciens ist ganz ein Gegnersbuch. Pauls hat sich getrennt von Bergier seitdem. Heute, sie sind nicht mehr zusammen und sie schreiben nicht zusammen. Aber in der Zeit, wo die beiden waren, die Herausgeber von der Zeitschrift Planet, es gaben die tollsten Sachen in Planet in der Zeit. Zum Beispiel, ein ganzes Nummer von Planet war gewidmet gegen die Partei von Römer, die neue Partei, die NDP, ich glaube, sie hieß, also eine Partei von einige Jahre in Deutschland, die seitdem verboten war. Und sie haben auch eine ganze Auflage von dieser Zeitschrift Planet zu dem LSD, zu der Droge, da, die Droge, die verdirbt die Jugend in USA und anderswo, gewidmet. Also so geschrieben, dass ein Schwachkopf, wenn das gelesen hätte, hätte sich sofort LSD versorgt. Ich nicht, natürlich. Aber ich spreche von der Mehrheit der Schwachköpfe. Das war alles geleitet von den Juden, Bergier. Und da ist nicht mehr mit Pauls jetzt. Gott sei Dank. Kennen Sie wahrscheinlich die anderen, also Leute, die Ihnen interessieren würden? Der Armut Rüß von der Schweiz, Le Courrier du Continent. Sie können sich abonnieren, ist auf Französisch, aber es gibt alle Nachrichten drin. Es gaben drin auch Rede von Röder im Ganz. Ich möchte Ihnen jetzt von meinem Mann sprechen, der gestorben ist am Tag und Nacht gleiche 21. März 1977 in New Delhi bei mir. Also, er war ein Brahman und ein Weißhäutiger, mit schwarzen Augen wohl. Man nahm ihn in Europa für Italiener und für Südeuropäer. Aber er war kein Dunkelhäutiger. Und er war sehr, sehr stolz auf sein Ariertum. Auf der Tatsache, dass die Brahmanen von Bengalien, die vier große Familien, Mukherjee, Chatterjee, Banerjee und Ganguly, sind keine Bengaler in Wirklichkeit, weil der König von Bengalen, Balala Sen, der zweite, der Sen in der Dynastie von dem 12. Jahrhundert, hat diese Leute, diese vier Familien von Brahman aus Nordindien, ganz Nordindien, aus Kanya, Kambodja, Kanoj eingeführt. Und weil sie eine Sreni bauen und man soll nach indischer Sitte nur in der eigene Sreni heiraten, diese bengalische Brahman sind weißhäutige Nordinder geblieben, außer natürlich welche Ausnahmen. Es gibt andere Brahman, die nichts von der vier Familien gibt, die andere Sreni gehören. Aber die haben in diese vier Sreni wie diese Zeilen dies zu tun. Mein Mann habe ich kennengelernt, nicht in Europa, sondern in Kalkutta. Und ich habe mich außerhalb meines Weges getan, ihn zu kennenzulernen. Ich habe ihn kennenlernen gewollt. Das war in 1938. Er war der Herausgeber einer Zeitschrift. Es war schon vor 1938. In 1938 habe ich ihn kennengelernt. Aber ich wollte ihn kennenlernen schon lange vorher. Weil ich seine Zeitschrift las. War auf Englisch, hieß The New Mercury und war die einzige Hitler-Zeitschrift, in dieser Zeitschrift, die erschien zweimal im Monat, seit 1934, glaube ich. Aber ich las sie etwas später zum ersten Mal. Ich wusste nicht, dass sie besteht. In dieser Zeitschrift kamen im Ganzen die Rede des Führers. In den indischen Zeitungen kamen nur Auszüge und schlecht gewählte Auszüge. Kamen auch in derselben Zeitschrift Artikel für sehr interessante Sachen. Zum Beispiel, ich habe mich erinnert, ein Artikel, das ich gelesen habe, die Geschichte des Hakenkreuzes, wo man findet Hakenkreuz in der ganzen Welt, mit welchen Rassen ist das Zeichen gebunden und so weiter. Das ist sehr interessant. Ich habe da also kennengelernt, dass ein Platz, wo es viele Hakenkreuze gibt, es ist die Ruine, nicht der erste oben Trier, die Griechen zerstört habe, 1184 vor Christi, sondern die zweite Trier von unten. Da gibt es viele Hakenkreuze auf kleine Scherben, auf Ton, auf, also das, da habe ich das dann gelernt. Gab es auch einmal ein Artikel des Führers selbst, Nation und Architektur, war sehr interessant. Und ich habe das gelesen. Und ich dachte, ich möchte sehr den bengalischen Herr kennenlernen, der das herausgibt. Und einmal, ich habe das in einer griechischen Familie in Kalkutta gesagt. Und der Grieche sagte mir, wir können Sie vorstellen zu ihm, er war unser Nachbar einmal, wir kennen ihn. Und am 9. Januar 1938, ich habe ihn kennengelernt in seinem Büro. War sehr interessant, unser erstes Gespräch. Unser erstes Gespräch war eine erstaunliche Sache über byzantinische Geschichte. Ich war immer eine Schwärmer für Geschichte. Und natürlich die byzantinische als Griechin interessierte mich besonders. Aber ein Inder, der sich für byzantinische Geschichte interessiert, hatte ich das nie gesehen. Und ich fragte ihn, warum. Er hat sich interessiert. Er sagte mir, sehen Sie, ich habe eine These, eine Doktoratarbeit, für mein Doktorat-Titel in London gemacht. Die Beziehungen von zarischem Russland zu dem britischen Weltreich und vor allem für mit Indien in Afghanistan. Und man kann das zarische Russland nicht verstehen ohne Geschichtswissen von Byzanz, weil das zarische Russland ist eine Nachahmung, eine plumpe Nachahmung, aber eine Nachahmung trotzdem von Byzanz. Ich habe gesagt, Herr Mukherjee, ich bewundere Ihre Gründlichkeit. Und in der Zeit aber, wo ich ihn kennengelernt habe, seine Zeitschrift wurde schon verboten. Wurde verboten schon in 1937. Weil man hat sie verboten in der Zeit, wo es gab eine Änderung in der britischen Politik Deutschland gegenüber. Das war das. Und die Zeitschriften wurden alle beschlagnahmt. Für unser erstes Gespräch war auch noch anders wie interessant. Herr Mukherjee fragte mich, ob ich eine Idee habe von Dietrich Eckart. Für auch interessant, das zu wissen. Ich sagte, ja, Dietrich Eckart natürlich, der große Dichter, Sturm, 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 Deutschland der Wache. Und er ist gestorben, ich glaube, am 23. Dezember 1923. Ja, Sie wissen das, hat er mir gesagt, und er hat gelächelt. Ich wusste nicht in der Zeit, dass Dietrich Eckart ein Mitglied der Thünegesellschaft war und dass er wahrscheinlich in der Thünegesellschaft den Führer eingeweiht hatte. Er oder Rudolf Hess oder beide. Das wusste ich nicht. Der Mukherjee das wusste. Er sagte mir noch was. Er sagte mir, fahren Sie nach Europa. Sofort zurück. Es gibt bald Krieg. Und Sie werden nützlicher da als hier. Und ich, in meiner abgründlichen Dummheit. Ich war dumm. Dumm wie Bodenstroh. Ich dachte, dass ich nützlich wäre in Indien, weil gerade in Indien, ich gab Vorträge in der Öffentlichkeit. Und in meinen Vorträgen, ich zitierte Mein Kampf so vielmals. Ich zitierte vielleicht den Mythos von Rosenberg. Ich machte eine Art Propaganda von mir selbst mit der Genehmigung natürlich der Gründer der Hindu Mission, die Organisation, für welche ich arbeitete. Die Hindu Mission hatte als Ziel, wollte die Inder, die weggegangen sind von der indischen Tradition, zu ihr zurücknehmen und sie reintegrieren in ihre Kaste, wenn es möglich war. Und als er mich gefragt hatte, erste, der Satyanandaswami, der Gründer, ob ich einen Meister hatte in Indien, ich sagte, nein, mein einziger Meister ist Adolf Hitler. Ah, sagte er, der, gut, ganz gut, können wir uns arbeiten dann, den halten wir für eine Inkarnation von dem Gott Vishnu. Den Gott, der Gottheit, also der Aspekt der Gottheit, der die göttliche Ordnung präserviert. Also, das ist ganz richtig. Und ich dachte, ich sei nützlich in Indien. Ich bin nicht gefahren nach Deutschland. Sofort. Wie sagte mir mein Mann. Leider, wenn ich gefahren wäre, ich wäre 45 getötet, bestimmt. Und alle meine Probleme wären heute gelöst. Ich würde niemals nicht mehr leben, um diese hässliche, diese ekelhafte Nachkriegswelt zu sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Nicht nur, dass ich jetzt krank bin, also eine Ruine, eine richtige Ruine von dem, was ich war. Paralysiert und fast blind. Aber sowieso möchte ich sie nicht sehen, diese Welt. Sowieso möchte ich sterben. Sowieso möchte ich, wenn ich soll, wieder in diese Welt kommen, mich reinkarnieren. Soll ich mich reinkarnieren in eine Welt, die sieht ganz anders aus. Ganz anders aus. Also, was das Erstaunlichste war bei dem Herrn Mukherjee, dass er zurückgekommen war nach Indien, nachdem er 2 Jahre in Russland war, in dem kommunistischen Russland unter Stalin. Er wollte sich den Kommunismus ansehen. Er wollte wissen, wie es aussieht. Er hatte die Sprache, die russische Sprache, von weißen Russen in London gelernt und er fuhr nach Russland. Er war willkommen, man hat ihm die Möglichkeit gegeben, alles zu sehen, von Archangel bis Tiflis. Und als er zurückkam, natürlich, die indischen Kommunisten haben ihn umgeärmt. Ach, Mukherjee, du warst im Sowjetparadies, wunderbar, du wirst für uns schreiben. Er sagte, nein, niemals. Das russische Volk, ja, liebe ich nicht ein Volk wie die andere. Aber den Regime liebe ich nicht. Ist wieder natürlich, ist gegründet, genau wie der Kapitalismus. Also, auf Basis, auf Gründe, die wieder natürlich sind. Auf die Gleichheit der Menschen und sowas. Die antikommunistischen, kommunisten, kapitalistische Art, haben ihn auch umgeärmt. Du wirst dann schreiben für uns, wenn du 2 Jahre in Russland warst, Mukherjee, und du wirst nicht bekehrt. Er sagte niemals. Sie sind genau dasselbe wie die Kommunisten. Ich halte sie für dasselbe. Dieselbe Lügner, und ich tue sie in demselben Eimer. Und nach einem Monat, er kam heraus mit dem New Mercury, finanziert von dem Dritten Reich. Die Leute waren alle erstaunt. Und er blieb treu zu der Idee bis zu seinem Tod. Wir waren Mitarbeiter, nachdem also er seine Zeitschrift verloren hatte. Er hat eine andere Zeitschrift herausgegeben für japanische Interessen. Und während des Krieges, weil wir nicht könnten, also Deutschland unmittelbar zu helfen, wir haben Japan geholfen. Mr. Mukherjee hatte 4 Agenten, die Nachrichten nahmen, die militärischen Nachrichten, von den Amerikanern. Ich brachte ihn die Amerikaner von dem Club. Er sagte, ich soll Mitglied eines Clubes East and West also werden, da wo es amerikanische Offiziere gibt, und ich sollte sie bringen. Und er nahm Nachrichten, er hat diese Nachrichten nach dem japanischen Hauptquartier in Burma geschickt. 2 von seinen Agenten wurden erschossen, von den Engländern, aber es ging weiter. Er ist, also, vielleicht ich auch, weil ich die Amerikaner brachte, die ihm die Information gegeben hatte. Er ist verantwortlich für das in die Luft gehen von wenigstens 3 Flugplätzen, top secret in Burma, der Amerikaner. Also, als der Krieg kam, ich hatte die Gefahr, interniert zu werden. Ich wäre interniert als Feind, Enemy of the British War Effort. Feind in der britischen Kriegsanstrengung. Wenn er mich nicht seinen Namen gegeben hätte.
er da nicht so, also nicht so sichtbar wie ich, weil er Inder war. Er gab mir seinen Namen. Wir machten eine Standesamt Ehe, wir machten auch eine religiöse Ehe. Hindu-Style, nach Hindu-Riten. Und wir blieben Kameraden, wie sie waren früher, getrennt, gleich unter demselben Dach, weil wir wollten nicht, weder er noch ich, gegen das uralte Kassensystem verstoßen. Und der einzige Weg unter den Kassen, also gegen den Kassensystem nicht verstoßen, also die Tradition respektieren, war, getrennt zu bleiben. Meine Brüder haben genug Söhne. Wir brauchen keine Söhne. Und stellst du vor, mit der heutigen, also Atmosphäre, wenn du einen Sohn hättest und wenn er ein Kommunist wäre, was würdest du denken dann? Das war seine Bemerkung fast zwei, drei Tage vor seinem Tod. Er starb ruhig, glücklich, sehr glücklich, strahlend, diese Planet, diese Nachkriegsplanet zu verlassen. Und ich werde auch glücklich, wenn ich sterbe. Ich hoffe, ich sterbe ganz schnell. Hoffen Sie mir das. Also das ist die beste Hoffnung, die besten Wünsche, die Sie mir geben können für das neue Jahr und für die Wintersonnenwende. Wünschen Sie mich zu sterben und wegzugehen von diesem Nachkriegsplanet. Aber früher, wenn Sie können, ich würde Sie sehr, sehr kennenlernen. Wenn Sie kommen könnten oder wenn Sie mich holen könnten und wenn ich könnte Sie irgendwo anderswo vielleicht zu Ihnen sehen und vielleicht Ihre Frau auch kennenlernen, ich würde sehr froh. Es ist immer froh, Gleichgesinnte im tiefsten Sinn kennenzulernen. Man fühlt sich nicht so ohnmächtig. Das, was mich tötet, ist das Gefühl der Ohnmächtigkeit, dass ich nichts dagegen kann. Alles, was mich empört in dieser Welt, von dem Schicksal der armen Tiere, von der Tierquälerei, von den vielen Schlachthöfen, von den vielen, also Vivisektionskammer und was, bis zu den Verfolgung, bis zu der Verfolgung meiner eigenen menschlichen Kameraden, die besten Menschen in der Welt, die verfolgt sind, die man versucht heute zu verdümmen, zu verderben geistig. Viel zu essen geben, viel zu trinken geben, zu verdümmen und viel Literatur, Lügenliteratur, Lügenradio, Lügenrundfunk, Fernsehen und alles. Man versucht, die besten Leute der Welt damit zu verdummen. Die Knechtschaft von damals, von der es ist in dem Lied gesprochen, die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Diese Knechtschaft war nichts im Vergleich mit der heutigen Knechtschaft, die geistig ist, die nicht den Magen, sondern das Gehirn anrührt. Ich möchte, dass diese Knechtschaft nur noch kurze Zeit dauert. Dass es in der Welt eine große Änderung kommt. Dass die Sachen nicht wie früher werden. Wie früher gab es so viel Verräter. Aber dieselbe Grundlage, dieselbe Werte und kein Verrat, kein Dummkopf, keine Leute, die diese Weltordnung, diese aufgestandene Weltordnung, die ich mich denke, also hassen. Keine. Wieder werden weniger Menschen, natürlich nach dem Dritten werden sehr wenig Menschen. Ich hoffe nur, dass es gibt dann ein ganz großes verhältnismäßige Proportion, also Verhältnis, Prozentverhältnis von den Besten. Ich sage Ihnen vor, einige Worte von einem Gedicht von mir, wenn ich, also, könnte ich würde Ihnen das ganze Gedicht zeigen. Aber ich würde das versuchen, wenigstens das. On time rolls on, nothing can break our spirit, nor alter our allegiance to thee and to the German Reich, home of the best, stronghold and hope of Aryan mankind in the West. Of all the enemies can say or do to gain our favor that they so require, nothing can break our spirit, no, nothing can shake our faith, nothing can ever mar our loyalty to the old oath. Nothing can kill our will to rise again. Every new step the former great allies take towards us, we meet with a new grievance. No threat can force us to believe the lies. No bribery can keep our hearts from hating both. Happier as the storm draws nigh, we wait and watch events go by. We wait and watch the signs of war, the hopes of liberation, the coming chances of thy nation to seize the leads of sunset lands once more. And we are confident in our own strength, and we are grateful to the immortal gods who made us free, serene even in hell, and loving only thee. Having nothing to lose and all to gain, faithful when all become unfaithful, while we never forget, never forgive. Das ist das Ende. Aber ich werde Ihnen jetzt sagen, wenn ich noch etwas Platz habe, dass der Anfang derselbe Gedichte, das Gedicht ist seit An Time Rolls On. Es wurde geschrieben in Athen am 26. März von mir in 1953. Das ist der Anfang. And time rolls on, and every empty day that slowly fades away, as uneventful as any other one into the mist of unrecorded history, brings us along our strenuous way, nearer the harsh desire of the revengeful, nearer the doom of those whom we resist, nearer the unfailing end of this atrocious night, nearer the yet well-hidden goal for which we fight, the one unchanging dream for which we live, when we never forget, never forgive. And time rolls on, and every dreary hour that passes by into eternity glaringly shows the soundness of thy claim, and tells the world the inanity of thy enemy's victory, when bringing thy dismembered nation new strength and new prosperity, new hopes of unity, with the increasing certainty of our return to power, and both our persecutors further fears of unavoidable annihilation. And thus we march invincibly towards our lofty aim along the way of blood and tears. It matters not what price we gave, it matters not what price we shall yet give, to see all those who hated thee descend into the grave, after they groan under our whip for years and years, where we never forget, never forgive. And time rolls on, and every passing second, every fleeting second, brings us further away from the long nightmare of defeat, nearer the glory of thy dawning day, nearer the time we shall begin again, nearer the morn of thy unending reign, when thy adoring people shall repeat in frenzied spell-like cheers, the now forbidden words of faith and pride, and when for countless scores of years the nations of the West that have refused to side with thee and fight the common foe and live will lie in ruins at our feet, while we never forget, never forgive. And time rolls on. With us they did not reckon when setting forth the vast utopian schemes. They thought thee dead, and us also. They thought our faith had slackened. They thought, the fools, they could rely upon our loyalty to values which we hate. They thought they could send us to die without us ever asking why, where we had grown too weary to say no. But here we rise, and here we stand, and give the world to world to understand that we shall never fight but for the same old dream, for honor and for might, and what we know is right, for the joy of asserting the privilege of the above our birth, for thee, for greater Germany, for Aryan rule upon this earth, the gospel of perennial truth in its new form, which we came to proclaim, and which is more to live, where we never forget, never forgive. And time rolls on. Nothing can break our spirit. Ich habe schon das gesagt. Nothing can break our spirit, nor alter our allegiance to thee and to the German Reich, home of the best. Stronghold and hope of Aryan mankind in the West. Of all thy enemies can say or do to gain our favor that they so require, nothing can shake our faith. Nothing can ever mar our loyalty to the old oath. Nothing can kill our will to rise again. Every new step the former great allies take towards us, we meet with a new grievance. No threat can force us to believe the lies. No bribery can keep our hearts from hating both. Und das alle Ende, die haben das schon, sie haben das. Sie haben das ganze Gedicht schon da. Ich habe es geschrieben, weil ich dachte, das war das 26. März 1953, der Geburtstag meiner Wehrkameradin, sogenannte Kriegsverbrecherin, Erta Ehlert. Und ich dachte, sie ist noch da. Und ich bin frei schon. Ich sitze in der Sonne. Ich gehe hin und her. Und sie sitzt noch. Und ich habe in einer Konditorei von Athen, als ich das dachte und als ich mich schämte für meine Freiheit, diese Gedicht gedichtet. Ich gebe ihnen das als, also etwas von meinem Herzen. Als etwas, was ich schon damals gegeben für sie, für die anderen Deutschen, für alle treue Deutschen, für die, die ich bezeichnet habe. Gold in the furnace, das Gold im Schmelzsiegel. Das Wort, die Weisheit des sternhellen Himmels, das ist ein Titel eines Kapitels, eines Buches, das ich geschrieben habe, auf Deutsch, versucht zu schreiben auf Deutsch. Frau Asmus hat eine Fotokopie dieses Buches. Es ist niemals verlegt worden. Ich hatte das Geld nicht. Ich habe überhaupt kein Geld für meine Bücher gehabt. Ich will kein Geld. Ich brauche nur die Kosten der Absendung, wenn man sich sendet. Von Indien, das war alles. Und dieses Buch, Hartwig Krupstahl, neun Kapitel, gewidmet zu der arischen Jugend. Also, diese Fotokopie, was Frau Asmus hat, sie können sie von ihr verlangen, wenn sie wollen, und sie können sie lesen. Also, meine Freundin in Indien hat, Frau Esmus kann Ihnen ihre Anschrift auch geben. Sie hat auch das andere Buch, das Buch selbst, also nicht die Fotokopie, sondern das getippte Buch. Und sie hat dann meine anderen Bücher. Sie wird sie, ob ich sterbe, ob ich weiter mein Qualleben lebe, sie wird meine Bücher weiter verlegen. Und deshalb kriegt sie meine Pension. Ich habe eine kleine Pension von 2000 Francs jede 3 Monate. Ich habe geschrieben von der Anstalt, der mir das schickte. Schicken Sie mir das nicht, geben Sie das. Ich habe die Transkript meiner Freundin gegeben. Frau Hirn heißt sie. Also, sie wird das kriegen. Und sie wird damit ein Teil von ihrer Kosten kriegen wieder, weil sie meine Bücher verlegt. Und das Übrige der Pension, also einige Francs, würde ich vielleicht kriegen hier. Aber es ist nicht viel. Es ist 2029 Francs, ich glaube, jede 3 Monate. Die 29 Francs kann ich kriegen für mein Taschengeld. Und das Übrige möchte ich meine Freundin geben, weil sie meine Bücher verlegt. Weiter. Ich habe nur